Breitband ist heute zweigeteilt, sowohl thematisch als auch örtlich. Mein Kollege Markus Richter sendet natürlich zusammen mit mir, aber er sitzt in Köln. Markus.
Ja, hallo und guten Tag, herzlich willkommen. Ich bin hier, weil in dieser Woche die Gamescom in Köln stattgefunden hat, eine der wichtigsten Spielemessen der Welt, bei der sich auch dieses Jahr wieder ein Besucherrekord abzeichnet. Was hier das Hauptthema war und warum auch Nicht-Spiele auf einer Spielemesse wichtig sind, klären wir gleich. Vorher stimmen wir uns noch musikalisch auf die Gamescom ein mit Chiptunes, also Musik, die so klingt, als käme sie aus einem alten Computerspiel. Schon der Name des folgenden Tracks gibt den richtigen Hinweis. Mit Mop the Floor with a 64 meint der spanische Künstler Espanto den C64, einen der bekanntesten Spielecomputer aus der Gaming-Frühzeit.
Seit Mittwoch findet in Köln zum vierten Mal die Gamescom statt, eine der wichtigsten und größten Computerspielemessen überhaupt weltweit. 635 Aussteller aus über 40 Ländern haben hier ihre neuesten Spiele präsentiert und das Publikum fand das so spannend, dass die Tickets schon jetzt ausverkauft sind, obwohl die Messe heute und morgen noch geöffnet hat. Markus, du warst auf der Messe natürlich auch drin. Ich vermute mal aus meiner Außensicht heraus, das alles dominierende Thema war der Konsolenkampf zwischen Sony und Microsoft, oder?
Naja, wenn man erstmal in die Messe reinkommt und sich durch die Ausstellungshallen zwischen den Menschenmassen hindurch an die riesigen Stände und Bühnen gekämpft hat, da wird natürlich der Eindruck erweckt, dass jedes präsentierte Spiel die Offenbarung schlechthin ist. Aber es gab wie jedes Jahr Fortsetzungen, Online-Rollenspiele und Action-Titel und deswegen ja, das Hauptthema hinter den Kulissen quasi, was wirklich jeden interessiert hat, war der Kampf zwischen den beiden Konsolenherstellern Sony und Microsoft. Denn beide bringen ja noch in diesem Jahr eine neue Spielekonsole raus, die PlayStation 4 und die Xbox One und die konnte man eben auf der Gamescom zum ersten Mal in Deutschland richtig live ausprobieren.
Um die Xbox One gab es ja in den vergangenen Monaten schon große Diskussionen, vor allem der Zwang, online zu spielen, war ein Thema, auch dass es verboten offenbar Gebrauchtspiele zu verkaufen. Und nicht zuletzt sorgte die Kinect-Kamera für Anstoß, die samt Mikrofon das ganze Wohnzimmer überwacht. Wie ist Microsoft denn mit diesen Kritiken umgegangen?
Microsoft hat, so hat man den Eindruck, gelernt von den großen politischen Parteien. Es wurde zurückgerudert. Hier auf der Gamescom wurde dann präsentiert, sieht her, eine ganz normale Spielekonsole ohne all die bösen Extras, vor denen ihr Angst habt. Die Funktionalitäten sind aber alle noch da, man kann sie nur jetzt abschalten. Microsoft nimmt jetzt zwar für sich in Anspruch, auf die Community zu hören und das alles beachtet zu haben, was da gesagt wurde, aber das Vertrauen ist bei vielen Spielern doch erstmal nachhaltig gestört.
Das heißt also, Sony konnte die Situation für sich ausnutzen und hatte leichtes Spiel mit der PlayStation 4?
Man muss natürlich wirklich zugeben, also die Situation ist sehr günstig, in die Sony sich jetzt befindet. Die haben aber auch, muss man auch sagen, im letzten Jahr sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Die Hardware ist besser als die der Konkurrenz. Es gibt ein sehr solides Angebot an Exklusivtiteln, die eben dann nur für die PlayStation 4 erscheinen. Und vor allen Dingen Indie-Spiele als Zugpferd. Auf der offiziellen Pressekonferenz wurde fast die Hälfte der Zeit nur über Titel kleiner, unabhängiger Entwickler berichtet. Das ist eine absolute Neuheit, weil sich gerade die großen Spielefirmen in der Vergangenheit immer sehr schwer mit so experimentellen Ansätzen getan hat. Und Namen wie Denton Games, The Chinese Room oder Egmont Macmillan, das sind Stars der Szene und Sony hat die alle mit an Bord geholt.
Ich höre also heraus, die PlayStation 4 ist im Moment zumindest der klare Favorit. Heißt das, die Indie-Spiele sind in Zukunft genauso wichtig wie die großen Blockbuster?
Ja, ich glaube, da muss man vorsichtig sein. Ich glaube nicht, dass das so kommen wird. Die Konsolen sind sich halt im Moment sehr ähnlich. Man braucht irgendwie so ein Alleinstechungsmerkmal, mit dem man herausstellen kann. Hat Sony sehr früh auf diese Indies gesetzt, aber da spielen natürlich auch strategische Überlegungen eine Rolle. Hat mir zum Beispiel auch Wolf Lang vom Hamburger Indie-Entwickler Threaks bestätigt.
Generell ist es halt so, dass jetzt vor allen Dingen Firmen wie Sony und Microsoft das Thema Indie als PR-Mechanismus benutzen. Aber dass man wirklich richtig aktiv Hilfe von den großen Firmen kriegt, würde ich nur teilweise sagen. Sony kümmert sich wahnsinnig gut, dadurch, dass hin und wieder auch mal Projekte finanziert werden oder unterstützt werden. Das ist natürlich fantastisch. Aber generell hilft sich die Indie-Szene dann doch am meisten selbst.
Und wenn man das Angebot beachtet, kann man schon sagen, ja, Sony hat sich da die Rosinen aus dem Indie-Kuchen rausgepickt. Ob das der Szene langfristig hilft, muss ich noch zeigen. Aber wie gesagt, die helfen sich ja auch selbst. Erstmal gab es auf der Gamescom auch einen Messestand mit Indie-Spielen und den haben sich die Entwickler zusammengelegt und dann zusammen finanziert.
Mhm. Am Rande der Gamescom gab es ja auch ein Rahmenprogramm. Auch hier spielten Ansätze abseits vom Mainstream offenbar eine wichtige Rolle. Das lässt zumindest der Name Not Games fest vermuten. Das ist eine Ausstellung, die an der Fachhochschule Köln stattgefunden hat. Ein Nicht-Spielfest, ist das sozusagen der Gegenentwurf zur Gamescom?
Nee, nicht wirklich. Auch diese Nicht-Spiele kann man tatsächlich dann doch spielen. Und so zu erfassen, was diese Not-Games eigentlich sind, ist gar nicht so einfach. Ich habe deshalb mal mit der Festivaldirektorin Katharina Tillmanns gesprochen und sie dann auch als erstes gefragt, was genau sind denn nun eigentlich diese Not-Games?
Ich kann vor allen Dingen sagen, was Not Game nicht ist, sondern Not Game sind keine Spiele im klassischen Sinne. Das heißt, man findet keine Gameplay-Mechaniken, wie man sie so im Standard-Computerspiel, von dem jeder irgendwie eine grobe Ahnung hat, findet. Sondern es geht mehr darum, ein Erlebnis zu schaffen und deswegen sind Not Games auch mehr ein Design-Ansatz als wirklich eine Kategorie oder eine Bezeichnung für wirklich eine bestimmte Kunstrichtung.
Das ist das andere, was hier steht, wenn man gleich reinkommt. Keine Kategorie, keine künstlerische Bewegung und auch kein Genre. Was dann?
Not Games sind vor allen Dingen der Ansatz, den die Game Designer haben. Die bringen einen bestimmten Ansatz ihren Spielen entgegen, nämlich zu schauen, ich möchte ein bestimmtes Erlebnis schaffen, was brauche ich dazu? Und gehen nicht, wie normalerweise beim Game Design vorangegangen wird, mit der Idee, ich möchte gerne einen Shooter machen, ich möchte gerne ein Adventure Game machen oder so etwas daran, sondern es ist ein bisschen offenerer Raum insgesamt. Und das ist eben auch das Innovative, was man hier jetzt in der Ausstellung sieht. Neue Gameplay-Mechaniken und grundsätzlich einfach eine Hommage an das Spielen selbst.
Jetzt könnte man ja sagen, die echten oder die großen Spiele dienen der Unterhaltung, die sogenannten Serious Games oder News Games, die auch gerade über die viel berichtet wird, die dienen der Erklärung oder dem Informationsgewinn. Haben dann Not Games so wie Kunst- oder Arthouse-Kino vor allen Dingen die Funktion, den Spieler auf sich selbst zurückzuwerfen, zur Reflexion anzulegen, oder haben die noch eine gesellschaftliche Funktion, die darüber hinausgeht?
Also Not Games ganz speziell haben ja nicht ein gemeinsames Thema oder so etwas. Natürlich geht es vor allen Dingen darum, um die Auseinandersetzung des Spielers mit dem Spiel und damit auch mit sich selber. Aber so eine Funktion wie beispielsweise Serious Games, wo es konkret darum geht, Themen zu verarbeiten, spielerisch zu verarbeiten, haben Not Games zum Beispiel nicht. Sie sind schon als Kunstwerk anzusehen, das auch einen geschlossenen Raum hat und nicht außerhalb des Kontextes unbedingt noch einen weiteren Bezug herstellen muss.
Wer macht eigentlich diese Not Games?
Es ist sehr unterschiedlich. Die Not Games sind in ihrer Entstehung meistens an einzelne Entwickler oder Indie-Games-Unternehmen angeknüpft. Viele dieser Spiele, die hier gezeigt werden, sind tatsächlich sozusagen erstmal vollkommen unkommerziell entstanden und haben dann an einem gewissen Punkt natürlich auch das Bestreben, in irgendeiner Form eine kommerzielle Auswertung zu bekommen, auch wenn das nur auf kleinem Level ist. Und so eine Art von Spieleentwicklung gibt es überall. Wir zeigen ja auch Spiele aus, ich glaube, mittlerweile 6 unterschiedlichen Ländern. Und also da es keine konkrete Bewegung ist, entstehen diese Spiele singulär, sind einzelne Ansätze von Entwicklern und wir fassen einfach spannende Dinge, die wir finden, die wir unter diesem Kontext Not Games sehen, zusammen und zeigen die hier.
Ist das gut so? Ist das so gedacht und soll auch so bleiben? Oder würden Sie sich schon freuen oder würden Sie sich wünschen, wenn es da eher eine Szene gäbe, die vielleicht auch ein Zusammengehörigkeitsgefühl und einen Austausch hat?
Also es gibt gerade in puncto des Designansatzes Not Games einfach anders an das Thema Game Design heranzugehen, schon eine Art Community, die Not Games Community, die sich vor einigen Jahren um das belgische Entwicklerteam Tale of Tales gegründet hat. Die sind unsere Co-Kuratoren hier auch in der Ausstellung und sind sozusagen die Eltern des Gedankens rund um Not Games. Und diese Szene wächst und es ist vor allen Dingen ein großer Diskurs, eine Reflexion über, was bin ich als Game Designer, was kann ich ausprobieren, was kann ich Neues schaffen und so weiter. Dementsprechend gibt es eine Gemeinschaft, aber es wird niemals vor dem Kontext, ich will ein Not Game entwickelt, sondern das ist tatsächlich auch das Wichtige an dieser Designidee, ich entwickle, um ein bestimmtes Erlebnis zu schaffen.
Die andere Frage noch zum Kosmos. Es gibt ja, also gerade bei Kunst gibt es ja dann noch ganz viele Leute, die drumherum kreisen. Also die Interpretationen, die von Leuten gemacht werden, die Rezensionen, vielleicht ein Markt, vielleicht sogar ein Historienforscher. Gibt es sowas für Not Games auch schon?
Es gibt einen sehr großen Diskurs um Not Games. Das kann man schon sagen, weil das Thema Not Games bzw. der Begriff alleine schon sehr provokant ist. Man kann gerade im Internet, so in der Blogosphäre, sehr viel darüber lesen, dass es Leute gibt, die sich tatsächlich dadurch in die Enge gedrückt fühlen oder Not Games sozusagen als Affront gegen die eigene Liebe zu klassischen Games verstehen. Das ist aber überhaupt nicht so gemeint, sondern es ist tatsächlich so zu verstehen, dass es sozusagen ein Zusatzangebot sein soll. Und eben keine Negierung des bisher Dagewesenen, sondern einfach nur das Vorwärtsdenken und andere Dinge ausprobieren.
Gibt es schon einen kleinen Blick in die Kristallkugel, was uns so im Spiel, also nicht nur Not Games, sondern generell in den nächsten Jahren erwarten wird? Was der nächste Trend, will ich jetzt nicht sagen, aber was vielleicht Entwicklungen sein könnten, die auf uns zukommen?
Also im Kunstbereich ist es nicht vorherzusehen, weil sich einfach die Kunstrichtung immer wieder verändern werden und wir sehen jetzt gegenwärtig in den letzten beiden Not Games Ausstellungen ist das Thema Natur, obwohl wir in einem sehr technischen Medium sind, sehr stark vertreten. Das heißt, eine Form von Rückkehr der Romantik innerhalb der Technologie ist ganz spannend zu sehen und ist natürlich mit solchen Trends wie dem Impressionismus oder so etwas, wie man es in der Kunst eine Zeit lang hatte, gleichzusetzen. Und das ist spannend. Wir sind absolut in der digitalen Kultur, aber spielen romantische Universen, in dem sozusagen die Not Games Fraktion, die Tree Hugging Radicals sind, also Back to Nature sozusagen, als Trend oder als gegenwärtiges Phänomen, würde ich sagen, dass das für die Not Games eine Rolle spielt. Ansonsten lässt sich schwer voraussagen, was die nächsten Schritte insgesamt für die Games-Industrie sind. Ich denke mal, dass sich tatsächlich auch in der Gaming-Industrie immer mehr Themen aus der realen Welt einen Platz finden werden. Das sieht man ja jetzt schon mit Serious Games, die aber vor allen Dingen natürlich einen bestimmten Lehrwert vermitteln wollen. Man sieht aber auch gerade an Trends wie den News Games, dass ein starkes Bestreben ist, dokumentarisch zu erzählen. Und vor dem Hintergrund kann man tatsächlich sagen, ähnlich den Anfängen des Kinos beispielsweise. In den 20er Jahren haben die Hollywood-Bosse gesagt, was haben reale Themen im Film zu suchen? Nichts. Also ein großer Produzent von MGM hat das gesagt, dass es reale Themen tatsächlich das Kino entzaubern würden. Und was sehen wir? Gesellschaftliche Transformationsprozesse sind extrem angestoßen worden durch das Medium Film, sowohl Kinofilm als dann auch Fernsehen, TV bis zum Online-Video. Und ich kann mir vorstellen, dass es für Games an dem Punkt tatsächlich nochmal eine größere gesellschaftliche Relevanz gibt, wenn reale Themen ihren Weg da rein finden. Denn wenn ein Medium ein Leitmedium werden will, muss es sozusagen alle gesellschaftlichen Bereiche, sowohl Unterhaltung als auch Information, abdecken. Und ich denke, da steuern wir gefühlt gerade hin.
Computerspiele auf dem Weg zu ernsteren Inhalten, realeren Themen, vielleicht bald als Leitmedium. Das war Markus Richter im Gespräch mit Katharina Tillmanns, der Festivaldirektorin des Kölner Not Games Fests, das dort im Rahmen der Spielemesse Gamescom stattgefunden hat. Eine lange Version des Gesprächs, in dem es noch ausführlicher um Hintergründe und Auswirkungen geht, finden Sie unter breitband.deradio.de. Wir gehen gleich zurück nach Köln. Vorher gönnen wir uns aber erstmal Musik aus einem Spiel passenderweise. Das heißt Mock Mock. Und hier spielen bis zu 16 Spieler gleichzeitig lebendige Musikinstrumente. Und das Ergebnis einer Spielsession ist also Musik. Und was dabei herauskommen kann, das hören wir jetzt im Mock Mock Megamix.
We'll be right back.
Musik vom Computerspiel Mock Mock. Und die Netzmusik, die Musik überhaupt, hat heute erstmals Barbara Hallemer ausgewählt, zusammen mit Anja Krieger. Zurück nach Köln. Immer mehr Deutsche spielen. Und nach einigen Studien sind es in der Altersklasse von 14 bis 29 sogar 8 von 10 Menschen. Und man kann sicher getrost sagen, Spielen ist in der Gesellschaft angekommen. Im Interview zum Not Games Fest, gerade vor dieser Musik, haben wir gehört, dass Computerspiele vielleicht auf dem Weg zum Leitmedium sind. Wie aber geht der Journalismus damit eigentlich um, Markus? Du bist in Köln, weil dort gerade die Gamescom stattfindet, und du hast auch versucht herauszufinden, wie es um den Spielejournalismus bestellt ist.
Tja, das ist immer noch so eine Frage. Es gibt ja weite Verbreitung, wirtschaftliche Relevanz und experimentelle Innovationen bei Spielen. Also alles, was man will, aber in den Massenmedien sind sie immer noch eine Randerscheinung. Und die Fachblätter zu den Spielen sind meistens entweder so Heftchen mit Tests, Tipps und Boulevard, aber halt kaum ernsthafte oder reflektierte Auseinandersetzungen mit der Spielekultur und ihren Auswirkungen. Es gab aber schon mal einen Versuch, nämlich mit der G, eines Magazins für Spielekultur, und ich habe den Ex-Chef getroffen, Heiko Gugulin. Das Magazin erscheint seit längerem nicht mehr. Es wird dieses Jahr noch eine 10-jährige Jubiläumsausgabe geben. Mittlerweile arbeitet Heiko Gugulin für das TV-Format Reload, behält aber die Situation im Auge. Und ich habe mich deswegen mit ihm mal über Spielejournalismus unterhalten und wollte von ihm als erstes wissen, warum gibt es eigentlich in Deutschland so wenig Kulturjournalismus im Spiele? Bereich, also auch, warum fehlt eigentlich das Feuilleton?
Das ist zuallererst mal ein Generationskonflikt. Die Leute, die in den Feuilleton-Redaktionen sitzen, also wenn wir von Feuilleton sprechen, reden wir oftmals von überregionalen Tageszeitungen, die sind oftmals relativ alt und kennen das Medium nicht und halten es letztendlich für nicht so relevant. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, es warten, ganz ehrlich gesagt, in Deutschland auch nicht so viele Leute auf dieses Feuilleton. Was mich jetzt vielleicht interessieren mag, interessiert viele Gamer nicht. Es gibt ein natürliches Misstrauen in der Spielerschaft gegenüber Leuten, die von außen kommen und versuchen, ihr Medium zu theoretisieren. Also sprich, Feuilleton zu schreiben, heißt ja, an Abstraktionen zu denken, Sachen mal ganz klein zu betrachten, dann wieder ganz groß zu machen, um das Ganze von außen zu betrachten. Und die Szene sieht das sehr kritisch. Da ist man gleich dann selbstverliebt und man kommt von außen und sieht das Medium als etwas, was es vielleicht gar nicht ist, weil die Gamer sehen es als pure Unterhaltung und Ballerei. Das ist halt der zweite Punkt. Und der dritte Punkt, das muss ich ganz ehrlich sagen, und das sage ich aus einer Perspektive heraus von jemandem, der Spiele liebt, der seit 30 Jahren spielt. Viele Spiele sollte man kulturell zwar überhaupt nicht unterschätzen, aber man darf ganz viele Sachen auch nicht überschätzen. Es mag zwar tolle Independent-Spiele geben, die sich mittlerweile mit dem Thema Tod oder Älterwerden auseinandersetzen. Im Vergleich zu einem Film wie Liebe von Michael Haneke ist das halt nicht so relevant, wenn du nur 2 Seiten zur Verfügung hast. Also ich würde Liebe auch viel mehr Platz geben als in die Spiel von Jason Rohrer.
Heißt das, wir brauchen gar kein Feuilleton?
Doch, wir brauchen es auf jeden Fall, weil Spiele mittlerweile wahnsinnig groß geworden sind. Sie sind kulturelle Verweissysteme. Es gibt ganz viele verschiedene Genres und insofern ist es total produktiv, darüber nachzudenken und zu schauen, gerade auch von außen zu schauen, was machen Spiele eigentlich? Wie werden dort Themen wie Krieg und Gewalt verhandelt und so weiter? Das ist zumindest auf einem intellektuellen Diskurs sehr stimulierend. Inwiefern das die Spielefans rezipieren, ist eine Sache, aber ich glaube, viele Hersteller und die Leute, die das machen, die schauen sich solche Sachen genau sehr an.
Aber könnte man nicht sagen, da hätte das Feuilleton vielleicht auch eine pädagogische Bildung, gerade auch für die Spielefans, wenn es das erstmal zu lesen gibt, dass dann vielleicht auch noch mehr Fans auf die Idee kommen überhaupt, dass es diese Perspektive überhaupt gibt?
Das glaube ich auch. Also es ist generell so, dass viele Leute, die nicht viel spielen, gar nicht wissen, was es für tolle Sachen gibt. Es ist bei Spielen eine ganz krasse Zweiteilung zwischen Leuten, die spielen und die nicht spielen. Beziehungsweise die Leute, die nicht spielen, behaupten dann immer, wenn man sagt, so ja, ich habe das ein Spiel gespielt, ja, ich spiele ja überhaupt nicht, gar nicht, no way. Und dann redet man mit diesen Menschen und da stellt sich heraus, dass sie doch ganz viele Sachen eigentlich gespielt haben. Da merke ich immer noch so eine Abwehrreaktion, ich möchte mit diesem Medium eigentlich gar nichts zu tun haben, ich bin nicht so wie diese anderen Gamer. Und da merkt man, da ist das wirklich so ein elementarer Konflikt oder so eine Schwierigkeit, sich mit dem Spielen an sich zu identifizieren. Und wenn solche Leute einfach ein Selbstwertgefühl von außen dann sozusagen bekommen, das ist auch wertvoll, das ist auch toll, das würde dem Medium sicherlich helfen.
Kommen wir noch zu einem anderen alten Medium, wo Sie ja jetzt auch Teil von sind. Es gibt ja im öffentlich-rechtlichen Fernsehen 2 Sendungen über Spiele, also Reload bei der ARD und die Pixelmacher beim ZDF. Ist das Fernsehen da weiter vor oder bitte jetzt einfach die besseren Möglichkeiten, weil Computerspiele auch ein visuelles Medium sind, da sowas in die Richtung überhaupt zu machen?
Also visuell mit Computerspielen zu arbeiten, ist komplett anders, als es zu beschreiben. Während ich früher bei der G wirklich sehr viel Mühe gegeben habe, gerade abstrakte Spielewelten, künstlerische Spielewelten in Worte zu fassen, kann man das Ganze im Fernsehen einfach zeigen. Ich würde sagen, jedes Medium hat jetzt seine Vor- und Nachteile. Für mich ist es journalistisch sehr reizvoll, weil zu der Zeit, als wir mit der G gestartet sind, gab es im Printbereich, im geschriebenen Bereich in Deutschland noch sehr, sehr wenig. Und mittlerweile gibt es da eine viel größere Vielfalt. Im Fernsehbereich ist da tatsächlich echt noch einiges zu holen. Also ich spüre sozusagen wieder so eine Aufgabe, die man haben kann, um sozusagen die öffentliche Darstellung jetzt im Fernsehen von Spielen noch zu verändern.
Jetzt noch zurück ins Netz, aber dann auch ganz schnell wieder raus, weil es gibt ja sozusagen mittlerweile Spieleblogs, auch da Ansätze, die sich ein bisschen mehr mit dem Medium beschäftigen und es nicht nur als Ballerei sehen. Und dann gibt es so eine Sachen wie die WASD, ein Magazin, das unregelmäßig erscheint, in Buchform daherkommt. Ist das so der Ort, wo vielleicht in Zukunft die ganz ausführlichen Diskussionen stattfinden werden?
Ja, auf jeden Fall, weil man tatsächlich viel aktualitätsentbundener ist. Im Netz kann man ganz, ganz, ganz lange Texte machen, die wir im G-Magazin zum Beispiel nie abdrucken konnten. Wenn man zum Beispiel mal 15 Seiten eine Kurzgeschichte aus der Ich-Perspektive über die Abenteuer in einem Rollenspiel erzählt, das zudem auch noch 15 Jahre alt ist, das findet in einem Printmagazin, was 100 Seiten hat, einfach keinen Platz. Also da kann man im Netz halt viel spezieller arbeiten, viel länger arbeiten, ohne jegliche Konvention. Das ist der Vorteil vom Netz. Die WASD hat den Vorteil, dass sie sich vom tagesaktuellen Geschehen auch komplett entkoppelt. Im Netz hat man ja eine Kombination aus Tagesaktualität und Irrsinn und Wahnsinn und längeren Geschichten. Und bei der WASD ist es so, dass die ja, glaube ich, auch über den Buchhandel erhältlich ist und vom Vertrieb her so insofern auch eine viel größere Langlebigkeit hat. Man kann, wenn man ein Thema interessant findet, auch ein paar Monate später noch diese Ausgabe bestellen. Das finde ich persönlich ein sehr, sehr reizvolles Konzept.
Heiko Gogolin, ehemaliger Chefredakteur des Spielemagazins G, findet, wir brauchen mehr guten Spielejournalismus und vielleicht sind unregelmäßig erscheinende Bücher dafür ein ganz spannendes Format. Ich persönlich finde auch, dass ein bisschen mehr Spiel in so manchem Feuilleton ganz gut wäre.
Auch von diesem Interview übrigens gibt es noch eine ausführlichere Version auf breitband.de/radio.de. Dann geht es zum Beispiel noch um die Fallstricke, mit denen Spielejournalismus derzeit schon zu kämpfen hat. So, wir verabschieden uns damit schon fast von der Gamescom und auch von dir, Markus. Aber natürlich möchte ich, bevor wir Tschüss sagen, gern wissen, du hast ja gesagt, man konnte die PlayStation 4 und die Xbox schon so ein bisschen ausprobieren. Hast du bestimmt auch getan. Wie fasst sich das an? Was war das für ein Erlebnis für
dich? Also erstmal hat man ja die Konsolen, das sind so Kästen, die sind sehr eckig, sehr retro, also würden gut zu Ledersesseln passen. Und dann ist ja das Wichtigste an der Konsole der Spielecontroller. Und da war die Xbox immer im Vorteil. Und selbst da dachte ich so, okay, der Xbox-Controller, der neue, ist ein bisschen schlechter. Der PlayStation, den ich früher nicht so machte, der ist ein bisschen besser. Und auch da muss ich sagen, die PlayStation 4 liegt ein bisschen weiter vorne, weil der Controller sich besser anfasst und auch genauer ist als vorher.
Okay, und gab es ein persönliches Highlight auf der Messe für dich?
Ich habe noch drei Sachen, die ich wirklich spannend finde. Einmal The Witcher 3, ein sehr düsteres, fantastisches Rollenspiel, das aus Polen kommt, wird nächstes Jahr erscheinen und eine sehr dichte Geschichte wird da hoffentlich auch, also nicht nur versprochen, sondern auch geliefert. Beyond ist eine Mischung aus Film und Computerspiel, ist für zwei Spieler konzipiert, die quasi beide die Hauptrollen in einem interaktiven Film spielen. Man weiß nicht, ob das klappen wird, aber das Konzept ist auf jeden Fall so spannend, dass ich es unbedingt ausprobieren will und natürlich freue ich mich über die ganzen Indie-Titel, die gerade für die PlayStation erscheinen oder angekündigt sind. Darauf und darüber freue ich mich wirklich sehr.
Und davon werden wir dann vielleicht auch hier bei Breitband hin und wieder mal hören, kann ich mir vorstellen. Mhm. Markus Richter war das live aus Köln für uns auf der Gamescom. Vielen Dank dir und wir entlassen dich zum Spielen.